Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Mein Name ist Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stellen Sie sich vor, Sie gehen schlafen, in dem Wissen, dass gerade feindliche Raketen und Drohnen auf Sie zufliegen. Langsam, aber sicher. Und dass Sie in wenigen Stunden in Ihrer Nähe einschlagen sollen.
Der Iran macht ernst. Hunderte Drohnen und Raketen bereiten Israel eine schlaflose Nacht und unterziehen die israelische Luftabwehr einer Härteprobe.
Die Medien sind voll mit besorgten Berichten, wie hier im ORF. Und insbesondere die Menschen in Israel sind mit dieser Bedrohung konfrontiert. Doch als sie am nächsten Tag aufwachen, kommt es nicht so, wie befürchtet.
Mehr als 300 Drohnen und Raketen hat der Iran vergangene Nacht Richtung Israel abgefeuert. Fast alle wurden abgefangen und doch sind die Folgen dieser Nacht enorm.
Der dritte Weltkrieg ist am Wochenende also nicht ausgebrochen. Doch die Bedrohung ist damit nicht abgewendet. Denn dass der Iran, ein Land mit fortschrittlichem Atomprogramm, ganz offen einen Raketenangriff auf Israel startet, das hat es noch nie gegeben. Wir sprechen heute darüber, was hinter dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran steckt und schauen uns an, ob die Lage im Nahen Osten noch weiter eskalieren könnte. Maria Sterkel, du berichtest für den Standard aus Israel, wo du gerade wahrscheinlich ein paar sehr angespannte Tage hinter dir hast, rund um diesen iranischen Raketenangriff auf Israel. Kannst du kurz für uns rekonstruieren, was sich da in den letzten Tagen abgespielt hat und wie es den Menschen in Israel damit gegangen ist?
Also eigentlich ist es schon seit mehr als einer Woche angespannt. Viele haben schon das Wochenende davor damit gerechnet, dass der Iran angreifen könnte. Das war der letzte Freitag im Ramadan und im Iran der Jerusalem-Tag. Also es hätte sich angeboten, dann war aber nichts. Und am Donnerstag gab es dann Hinweise, dass es diesmal ernst werden könnte. Also Vorbereitungen, die unter der Hand schon empfohlen worden sind. Und dann immer wieder auch Nachrichten über die Militärgeheimdienste. Also die Militärgeheimdienste, die das dann zwar nicht direkt den Medien in Israel, sondern den USA, also den Verbündeten, mitgeteilt haben, dass sich die Zeichen verdichten, dass es einen Anschlag gibt, also einen Angriff direkt aus dem Iran. Und dann ist der Oberkommandant der US-Streitkräfte nach Israel gekommen, hat dann auch noch seinen Aufenthalt verlängert. Also all diese Zeichen haben darauf hingewiesen, dass es zu einer Attacke kommt und eben zum allerersten Mal einem direkten Angriff aus dem Iran, weil diesen Schattenkrieg sozusagen, den gibt es ja schon länger und pro-iranische Milizen greifen Israel ja schon seit längerem an, vor allem aus dem Libanon. Aber dass der Iran sozusagen direkt Raketen und Marschflugkörper, und zwar gleich mehrere hundert, auf Israel abfeuert, das ist historisch und einmalig. Genau, und dann am Samstagabend gegen 23 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat dann das Heimatfrontkommando in Israel neue Einschränkungen verkündet, was ein klares Zeichen war, dass es jetzt losgeht. Also zum Beispiel, dass Versammlungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden jetzt verboten sind, dass in bestimmten besonders gefährdeten Gebieten, also im Norden zum Beispiel, man sich nicht vom Luftschutzraum entfernen soll, all diese Dinge. Und dann ging es auch wirklich los. Also so um 1.30 Uhr, 1.45 Uhr gab es dann die ersten Sirenen.
Ich habe das am Samstag natürlich auch mitverfolgt, wo dann am Abend die Meldungen gekommen sind, dass eben hunderte Raketen und Drohnen auf dem Weg vom Iran nach Israel sind. Irgendwann hat es dann geheißen, diese Drohnen und Raketen fliegen jetzt. Das wird Stunden dauern und dann bin ich halt auch schlafen gegangen. Ich weiß nicht, ob du schlafen können hast, aber was hat sich dann am nächsten Morgen für ein Bild gezeigt von diesem erfolgten iranischen Angriff?
Na, es war irrsinnig unsicher, wie lange das dauern wird. Und man hat schon bald gesehen, dass die Abwehr gut funktioniert. Aber wie gut sie funktioniert hat und wie viele Raketen und Drohnen es dann wirklich waren, hat man ja erst später am Morgen dann gewusst. Ja, natürlich, die große Angst war weniger die Angst vor Einschlägen, sondern die Angst, dass das jetzt so eine massive Eskalation ist, dass es in einen Flächenbrand ausartet. Und wie es sehr oft ist in Israel, sieht es am Tag danach wieder ganz anders aus und es ist heute sehr ruhig, abgesehen von Militärflugzeugen und Drohnen, die natürlich weiterhin den Luftraum überwachen und auf alles eingestellt sind. Aber es ist jetzt wieder Rückkehr zur Routine und auch die Einschränkungen. Also eigentlich war vorgesehen, dass gestern und heute alle Schulen zu sind und alle Kinderbetreuungseinrichtungen, Horte und so weiter, Feriencamps, weil viele Schulen schon in Pessachferien sind, dass das alles abgeblasen wird. Also viele Eltern haben dann in der Arbeit sagen müssen, wir kommen heute nicht, wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. Und das wurde aber jetzt wieder ausgesetzt, diese Einschränkungen. Es dürfen auch große Veranstaltungen und Fußballspiele, das gibt's alles wieder. Und das ist ein Zeichen, dass man auch in Israel davon ausgeht, das war jetzt dieser massive, intensive Angriff aus dem Iran und das war es einmalig, so wie ja auch Teheran betont hat, noch während das im Gange war, haben sie gesagt, für uns, also wir betrachten das hiermit als beendet, es sei denn, Israel wagt es auf diesen massiven Angriff zu reagieren, dann sind die üblichen Drohungen. Aber ja, es ist jetzt wieder ruhig.
Mhm. Können wir noch mal kurz festhalten, wie groß dann schlussendlich die Schäden waren, die dieser Angriff angerichtet hat? Ich glaube, ein Mädchen ist schwer verletzt worden.
Ja, also es sind wirklich die allermeisten Raketen schon außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen worden mit vereinten Kräften. Also USA, Großbritannien, Frankreich, Jordanien haben alle mitgeholfen, um die abzufangen. Gestern, die letzten Zahlen waren, 10 Raketen haben es in den israelischen Luftraum geschafft. Einschläge gab es aber keine, außer in der Militärbasis, also die im Süden, wo quasi die wichtigsten, die besten Militärjets der israelischen Air Force stehen. Da gab es wirklich Versuche, einen Schaden zu bewirken. Also da war der Beschuss am stärksten in diesen Gebieten im Süden. Und es gab auch einen Schaden an der Basis, der aber geringfügig war. Es ist wirklich erfolgreich abgewehrt worden. Es gibt aber eine schwer Verletzte, ein 7-jähriges Mädchen. Soweit ich weiß, der letzte Stand ist, sie ist immer noch in einem ernsten Zustand. Schwere Kopfverletzungen durch einen Raketensplitter. Das war ein Mädchen aus einer Familie, aus einem Dorf, das sehr, sehr unterprivilegiert ist. Also in diesen Beduinendörfern in der Wüste gibt es überhaupt keinen Zugang zu Luftschutzräumen. Das heißt, es ist sehr brutal. Man muss sich das so vorstellen. Es gibt den Alarm, es gibt die Sirenen und die Familien um 2 Uhr, 3 Uhr morgens versuchen verzweifelt irgendwo hinzufahren mit dem Auto, wo sie sich vielleicht unter einer Brücke oder ich habe gehört jetzt in einem Kanalrohr flüchten können, damit ihnen nicht die Raketensplitter auf den Kopf fallen, wie es eben diesem Mädchen passiert ist. Aber abgesehen davon, kann man sagen, ist es wirklich glimpflich ausgegangen.
Also die Geschichte dieses Mädchens ist sehr tragisch, aber wenn man sieht, dass von hunderten Raketen 10 in Israel tatsächlich angekommen sind, dann ist es nachvollziehbar, dass Israel von einem Abwehrerfolg da auch spricht, würde ich sagen. Marie, wie ist jetzt in den Tagen danach die Stimmung in Israel, vor allem auch bei der israelischen Politik? Bleibt man dabei, dass man quasi einen Abwehrerfolg erzielt hat und das Schlimmste jetzt abgewendet ist? Oder rechnest du damit, dass es zu einem israelischen Gegenschlag wieder kommt auf den Iran?
Also, dass man das einfach auf sich sitzen lassen wird, das glaube ich nicht. Darauf deutet auch nichts hin. Die Frage ist nur, welche Art von Reaktion wird es geben? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also was du angesprochen hast, diese Interpretation, ja, das war jetzt ein Erfolg und man soll sich über den Erfolg freuen und nicht das noch in Richtung Eskalation weitertreiben. Das hat, was man so hört, US-Präsident Joe Biden in dem frühmorgendlichen Telefonat mit Benjamin Netanyahu versucht, ihm das so zu verkaufen, dass das eine gute Möglichkeit wäre, das Ganze zu beenden. Es dürfte aber im Kriegskabinett und im Sicherheitskabinett in Israel schon einen Konsens geben, dass man reagieren muss. Die Frage ist nur, wie und wann. Das ist strittig. Was man so hört, natürlich ist da viel Spekulation dabei, aber es klingt schlüssig, wird versucht, dass man diese gute Zusammenarbeit mit den Verbündeten, mit dieser Koalition aus unterschiedlichen Staaten, die jetzt mitgeholfen haben, diesen Angriff abzuwehren, dass man auf diese Allianz auch in irgendeiner Form zurückgreift, wenn es darum geht, dann im Iran wiederum anzugreifen und Infrastruktur zu beschädigen, zum Beispiel eben Raketenproduktion. Aber wie und wann ist völlig unklar.
Mhm. Aber das heißt, mit einem akuten israelischen Gegenangriff, mit einer Eskalation in den nächsten Tagen, rechnest du fürs Erste nicht?
Nein, und die, die wirklich viel davon verstehen, rechnen auch nicht damit, weil sie sagen, das wäre auch strategisch nicht gescheit, weil jetzt könnte man ja damit rechnen. Und das ist eher von Vorteil für Israel, wenn man den Zeitpunkt selbst bestimmt und es dann macht, wenn es weniger erwartet wird als jetzt. Das muss man ja sagen, dass umgekehrt, also wenn man den Angriff betrachtet am Sonntag, der ja massiv war, also mehr als 300 Drohnen und Raketen, das war zwar ein klarer Eskalationsschritt, aber eben einer, auf den sich Israel sehr gut vorbereiten konnte, weil ja schon seit Anfang April Teheran droht mit diesem Angriff. Also man kann schon auch sagen, sie wollten nicht unbedingt, dass es ausartet. Sie wollten Israel einen Vorsprung geben und verhindern, dass es zu viele Verletzte oder gar Todesopfer auf israelischer Seite gibt, wodurch man Israel zwingt, sofort und härter zu reagieren.
Fürs Erste berät Israel noch, wie es weiter vorgehen will. Am Montagnachmittag hat es auch noch eine Sitzung des sogenannten Kriegskabinetts dort gegeben. Von dort sind bis Redaktionsschluss unseres Podcasts noch keine konkreten Infos nach außen gedrungen. Also die neuesten Updates lesen Sie immer auf der Standard.at. Und Maria, ich danke dir sehr herzlich für die Eindrücke aus Israel. Maria Stärkel.
Gern. Schöne Grüße nach Wien.
Wir sprechen jetzt gleich noch ausführlicher über die Motive des Iran hinter diesem Angriff und über die Hintergründe des Konflikts zwischen dem Iran und Israel. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Gudrun Harrer, du analysierst für den Standard unter anderem die Lage im Nahen Osten. Und da haben wir jetzt im Podcast schon gehört von unserer Israel-Korrespondentin, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Dass es einen iranischen Angriff auf Israel gegeben hat, dass der aber mit minimalen Schäden vorbeigegangen ist. Und trotzdem erklärt das iranische Regime diese Operation für erfolgreich und abgeschlossen. Wie passt das alles zusammen? Warum startet man einen Angriff, der nicht viel Schaden anrichtet und feiert das dann als Erfolg? Was wollte der Iran damit erreichen?
Also im großen Zusammenhang muss man sagen, dass der Iran einfach keine Eskalation und keinen großen Krieg mit Israel will. Und das zeigt natürlich schon, dass sie verstehen, dass Israel militärisch überlegen ist und vor allem auch mit den Partnern überlegen ist. Also das sind natürlich vor allem die USA, Großbritannien und Frankreich, die auch mitgewirkt haben. Und man hat auch gesehen, dass die arabischen Staaten, die Nachbarn Israels, nicht zum Iran gestanden sind, sondern zu Israel, obwohl sie ja Israel im Gazakrieg kritisieren. Also das heißt, der Iran will so einen Krieg nicht und hat deshalb versucht, das Ganze kontrolliert ablaufen zu lassen, hat aber auch andererseits seine Hardliner bedient und jene Leute, denen es wichtig war, dass der Iran sozusagen signalisiert, wir verteidigen unsere geschätzten Revolutionsgarden gegen die Angriffe von außen, also von Israel, wie eben im Konsulat in Damaskus am Ostermontag. Also es ist wirklich ein
vielleicht so eine Art martialische Show, also eine Symbolpolitik, wo man zeigt, man lässt sich nicht alles gefallen, aber macht es trotzdem auf eine kontrollierte Art und Weise, um eben eine Eskalation zu vermeiden?
Naja, mit dem Wort Show wäre ich schon vorsichtig. Weil wir sind in einer neuen Phase. Also die Regeln, die Einsatzregeln im Nahen Osten wurden neu geschrieben. Es war der erste iranische Angriff von iranischem Territorium auf Israel. So etwas hat es in der Geschichte seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 nicht gegeben. Also man soll es nicht verharmlosen. Es ist eben nicht sicher, ob solche kontrollierten Eskalationen immer kontrolliert bleiben.
Ja.
Also es ist ein großes Risiko, dass der Iran da eingeht.
Vielleicht da auch nochmal als Kontext, die beiden Länder sind ja schon sehr, sehr lang verfeindet. Soweit ich weiß, sagt der Iran auch ganz grundsätzlich, dass Israel kein Existenzrecht hat. Deswegen unterstützt der Iran ja auch viele Parteien in dieser Gegend, zum Beispiel die Hisbollah im Libanon, die nördlich von Israel aus regelmäßig Raketen schießen. Aber dass eben der Iran selbst direkt Israel angreift, das ist eben das Historische, was es noch nie gegeben hat, richtig?
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Du hast gerade schon angesprochen den Ostermontag, und das ist ja auch wichtig als Kontext, dass wir da noch kurz drüber reden. Das war der Auslöser für diesen iranischen Angriff, den wir jetzt gesehen haben, dass am Ostermontag ein israelischer Raketenangriff iranische Militärs getötet hat. Zwar in einem anderen Land, in Syrien, aber doch. Und da habe ich mich gefragt, hätte nicht Israel damals schon wissen müssen, dass das Konsequenzen haben wird? Also warum haben sie sich das damals überhaupt schon getraut, dass sie iranische Militärs töten, auch wenn es im Ausland war?
Also erstens einmal müssen wir beim mutmaßlich bleiben. Also niemand bezweifelt ernsthaft, dass Israel da dahinter gestanden ist und das getan hat. Aber Israel hat sich nicht bekannt. Auch das ist ja sozusagen ein Versuch zu deeskalieren und nicht zu sagen, wir haben das gemacht und wir wollen jetzt diese Eskalation. Aber man muss auch sagen, es war bei weitem nicht der erste solche Angriff. Diese Angriffe finden vermehrt seit dem 7. Oktober, also dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg, statt. Und es wurden dabei auch schon sehr hohe Generäle getötet. Achtung, es sind keine Militärgeneräle, also nicht normales Militär, sondern es sind Revolutionsgarden. Also das ist strikt getrennt. Und die Revolutionsgarden sind eben auch die, deren Einheit, deren Al-Quds-Einheit sozusagen die iranischen militärischen Aktivitäten in der ganzen Region koordinieren und organisieren. Also in Damaskus wurde ein iranischer General getötet, der für den Einsatz der iranischen Stellvertreterkräfte, wie man oft sagt, verantwortlich ist. Also ganz gezielt diese Person und auch noch andere dazu. Aber er war auch nicht der Erste, der da getötet wurde.
Hm. Gut, und du hast gesagt, dass der Iran ganz konkrete Einheiten hat, die dafür verantwortlich sind, dass in der ganzen Region, also außerhalb vom Iran, militärische Interessen des Irans durchgesetzt werden. Wir haben schon verschiedene Interessensgruppen angesprochen, die mit dem Iran zusammenarbeiten. Kannst du nochmal zusammenfassen, welche Verbündeten gibt es da vom Iran?
Der Iran hat in der Region etwas konstruiert, was er die Achse des Widerstands nennt. Da gibt es Kräfte, wie zum Beispiel die Hisbollah im Libanon, die dem Iran sehr, sehr eng verbunden sind. Also die wurden ja sozusagen vom Iran gegründet 1982. Es gibt aber auch Kräfte, mit denen der Iran sozusagen ein Zweckverhältnis hat und sie halt, wenn er sie einsetzen will und braucht, sehr, sehr fördert. Das wäre zum Beispiel die Hamas. Dann gibt es wieder politische Kräfte, wie im Jemen die Houthis, die auch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Also die, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das reine Befehlsempfänger des Iran sind. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben aber auch etliche andere Milizen noch, besonders im Irak, auch in Syrien, die eben auf dieser, jetzt unter Anführungszeichen natürlich, Achse des Widerstands zu verorten sind.
Gudrun, dieser eine iranische Angriff auf Israel ist nochmal verhältnismäßig glimpflich ausgegangen. Man kann wohl auch sagen, dass sich der Iran zurückgehalten hat, um eben auch nicht zu stark weiter zu eskalieren. Aber was wäre denn der nächste Eskalationsschritt? Warum fürchtet sich Israel auch so vor dem iranischen Einfluss in der Region?
Ein Grund für Israel, zu sagen, wir müssen uns auch um den Iran kümmern, ist natürlich das iranische Atomprogramm. US-Präsident Donald Trump ist ja aus einem eigentlich funktionierenden Abkommen ausgestiegen, das das iranische Atomprogramm, also die iranische Urananreicherung, beschränkt hat. Mit angereichertem Uran kann man Kraftwerke betreiben, aber auch, wenn man es noch weiter anreicht, Atombomben bauen. Und Trump ist ausgestiegen, das Ganze ist zusammengebrochen und der Iran reichert jetzt Uran auf wirklich besorgniserregender Höhe und Quantität an. Wie gesagt, warum das jetzt so ist, ist die eine Frage, aber es ist so. Und in Israel überlegt man sich natürlich schon, wie das zu stoppen sei. Also die Europäer sind noch immer der Meinung, das ist diplomatisch zu stoppen, es braucht ein neues Abkommen. Aber das ist eben die Frage. Die Meinungen sind auch geteilt, ob der Iran eine Bombe anstrebt. Also manche sagen, wenn man den Iran jetzt angreift, dann könnte die Entscheidung für eine Bombe fallen, so wie in Nordkorea. Wenn man einmal Bomben hat, dann wird man eben nicht mehr angegriffen. Aber der Stand der geheimdienstlichen Informationen ist, dass sie keine Bombe haben, auch nicht alle Technologien so weit sind, dass sie sofort eine haben könnten. Aber natürlich würden sie es früher oder später schaffen. Ich meine, was der Iran dann mit einer oder mit zwei oder mit drei Atombomben macht, ist die andere Frage. Eigentlich strategisch würde dem Iran die Drohung genügen, also sich Atombomben anschaffen zu können. Aber von israelischer Seite sind manche der Meinung, nein, das ist überhaupt zu stoppen.
Gudrun, du hast schon gesagt, dass der Iran auch mit der Hamas in Gaza verbündet ist und Israel kämpft in Gaza jetzt auch schon seit Monaten gegen die Hamas einen sehr brutalen Krieg. Denkst du, dass sich diese Ereignisse vom Wochenende, dieser iranische Angriff auf Israel auch direkt auf den Gaza-Krieg auswirken werden oder gibt es da keine so direkte Verbindung?
Also der Gaza-Krieg ist erst einmal wirklich aus den Medien und das ist schon ein erstaunlicher Nebeneffekt, den der Iran so bestimmt nicht intendiert hat. Also ich glaube ja, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, den Iran von einem Angriff auf Israel abzuhalten und das ist ein Waffenstillstand, weil dann hätten die Iraner sagen können, das haben wir erreicht, das haben wir bekommen. Aber das war eben nicht drinnen. Jetzt direkte Auswirkungen glaube ich nicht. Israel wird bestimmt nicht irgendwie einlenken, weil das würde ja erst recht Schwäche zeigen heißen und sozusagen so interpretiert werden können. Und der Iran würde es so tun, auch wenn es nicht stimmt, dass Israel da irgendwie Wirkung zeigt und eben auf den iranischen Angriff so reagiert. Also das schließe ich eigentlich aus. Aber es passiert ja jetzt schon auch mehr. Also Israel lässt mehr Hilfe durch. Für die Verhandlungen mit der Hamas stehen die Zeichen natürlich nicht gut. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm für die israelischen Geiseln in Hamas-Hand. Und natürlich, man darf über all dem auch die Zivilbevölkerung in Gaza nicht vergessen. Also auch die brauchen weiter Hilfe. Das ist nicht weg wegen dieser Eskalation jetzt.
Im Gegenteil ist es eher noch beunruhigender, wenn man sieht, wie da immer mehr Eskalationsschritte kommen, mit denen man vor ein paar Monaten noch gar nicht hätte rechnen können, dass es jemals so weit kommt. Glaubst du, kann man irgendwie diplomatisch vorgehen jetzt? Ist da irgendwo ein Fenster für eine Beruhigung oder wird es da immer nur weitere Spannungen geben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass Israel sieht, dass es mit den arabischen Partnern rechnen kann, dass es also in der Region sehr wohl Möglichkeiten gibt, irgendwie zur friedlichen Kooperation und Koexistenz. Es ist natürlich mit dieser Regierung in Israel schwer, weil auch da sitzen ja Ideologen, die das einfach nicht wollen. Also es ist politisch schwer, es ist möglich und man soll dieses Ziel natürlich nie außer Augen verlieren. Aber wirklich jetzt da eine große Bewegung in der allernächsten Zeit sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Fürs Erste müssen wir wahrscheinlich froh sein, dass es nicht zur ganz großen Eskalation gekommen ist am vergangenen Wochenende. Gudrun Harrer, vielen Dank dir für die Analyse heute.
Sehr gerne.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, warum die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck ein Erfolg für die Grünen und eine Schlappe für die ÖVP waren. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hat am Wochenende gewählt, und zwar mit einigen Überraschungen. Platz 1 ging an den amtierenden Bürgermeister Georg Willi von den Grünen, und das, obwohl unter seiner Führung sehr hitzig gestritten wurde in den letzten Jahren. Ebenso überraschend war der zweite Platz für Johannes Anzengruber. Der war früher bei der ÖVP, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen, und jetzt liegt er nur wenige Prozentpunkte hinter Georg Willi. Sowohl Willi als auch Anzengruber könnten nun Bürgermeister von Innsbruck werden. Das entscheidet sich in 2 Wochen bei einer Stichwahl. Spannend an Anzengrubers Erfolg ist auch, dass der Kandidat, der schließlich für die ÖVP angetreten ist, nämlich Florian Turski, mit rund 10% nur den 5. Platz erreicht hat. Das dürfte besonders schmerzen, weil Turski zuvor seinen Posten als Digitalisierungsstaatssekretär in Wien aufgegeben hat, um in Innsbruck durchzustarten. Auch spannend, die FPÖ hat mit dem 3. Platz etwas schlechter abgeschnitten als erwartet und war damit knapp vor der SPÖ, die wiederum überraschend gut abgeschnitten hat. Die Kommunisten ziehen mit fast 7% in den Innsbrucker Gemeinderat ein, Neos fliegt mit 3,5% raus. Zweitens, es gibt neue Erkenntnisse rund um die Spionage-Causa der letzten Wochen, die auch die Freiheitliche Partei, die FPÖ, betreffen. Es geht circa um den Zeitraum 2017 bis 2019 und um den Ex-FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein. Als Kontext, in der Zeit war der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickl Innenminister und unter seiner Aufsicht wurde eine Hausdurchsuchung beim BVT, also beim Verfassungsschutz, durchgeführt, bei dem mehrere Beamte suspendiert wurden und viele Dokumente sichergestellt wurden. Infolgedessen wurde auch ein Untersuchungsausschuss einberufen und bei dem war Hans-Jörg Jenewein, der damalige FPÖ-Politiker, der FPÖ-Fraktionsführer. Im Urschuss wurden viele Dokumente aus den Ermittlungsakten veröffentlicht. Das hat Jenewein aber anscheinend nicht ausgereicht, denn er hat immer wieder neue Dokumente ohne Wasserzeichen aus den Ermittlungsakten bestellt, und zwar bei einer Mitarbeiterin des Innenministers Kickl. Laut den aktuellen Ermittlungen soll es sich dabei um klassifizierte Dokumente gehandelt haben. Die Herausgabe durch die Beamtin soll also das Amtsgeheimnis verletzt haben. Außerdem gibt es neue Chats von Jenewein, in denen er über die Razzia beim BVT spricht, und zwar mit Egisto Ott, dem mittlerweile aufgeflogenen mutmaßlichen Russland-Spion. In den Nachrichten schreibt Jenewein, ab März, April beginnt die BVT-Umstrukturierung und du wirst da jedenfalls mit dabei sein, mit 3 Rufzeichen an Egisto Ott. Und ein bisschen später schreibt er noch, wir werden für alle, die da mitgeholfen haben, eine gute Lösung finden. Dazu muss man wissen, Egisto Ott soll diese Razzia im BVT auch mit angestoßen haben, was jetzt auch wieder Gegenstand von Ermittlungen und Untersuchungen ist. Weder die betroffene FPÖ-Mitarbeiterin, die Akten herausgegeben haben soll, noch Jenewein wollten sich zu diesen Vorwürfen äußern und Jenewein ist mittlerweile auch aus der FPÖ ausgetreten. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens, im Fußball geht es aktuell rund und zwar international. In Deutschland hat sich am Wochenende die Bundesliga entschieden und zwar zum ersten Mal in 11 Jahren nicht zugunsten von Bayern München. Der deutsche Meister heißt Bayer Leverkusen. Geschafft hat man das auch mit viel spanischem Feuer, unter anderem durch Trainer Xabi Alonso. Der hat früher selbst für den FC Madrid gespielt und wird von den Kollegen im Sportressort als der heißeste Trainer im Fußball beschrieben. Als die heißeste Traineraktie steht da. Dazu kommt noch der katalanische CEO Fernando Caro und dessen Mutter war übrigens die Spanischlehrerin der Frau von Hans Krankl, der österreichischen Fußballlegende. Und apropos Österreich, es tut sich hierzulande eh auch was. Der Trainer vom Serienmeister Red Bull Salzburg muss nämlich gehen, Gerhard Struber, nachdem Salzburg schon länger in einem Tief steckt und am Wochenende auch in Linz gegen den LASK verloren hat. Da hat in Salzburg wohl das spanische Feuer gefehlt. Mehr Fußball-Fun-Facts und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben und es noch nicht getan haben, dann hören Sie in die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria rein. Mit dem klingenden Titel Ist die ÖVP noch zu retten? Es geht darum, was hinter der Leitkulturdebatte steckt, wovon die ÖVP vielleicht ablenken will und wie oder mit wem es nach der kommenden Wahl bei der Volkspartei weitergehen könnte. Das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, bei Inside Austria. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at und besonders würde es mich interessieren, wie Sie die Thema des Tages-Folge vom vergangenen Freitag gefunden haben. Mit der Ukraine-Krieg erklärt haben wir zum ersten Mal eine erstens sehr lange und zweitens eine dreiteilige Serie im Thema des Tages gestartet und wie gesagt, freuen wir uns sehr über Feedback dazu. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.